بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. يا رب لك الحمد على أن بلغتنا شهر الصيام. يا رب لك الحمد على أن بلغتنا شهر الصيام. يا رب لك الحمد على أن بلغتنا شهر الصيام. فأعنا على صيامه وأعنا على قيامه وبلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. اللهم اجعل رمضان فتحا على المسلمين وعزا للموحدين، واجعله توبة ومغفرة للمذنبين والمقصرين. اللهم فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 51. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten, an denjenigen, die ihnen Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag, liebe Geschwister im Islam. So sehen wir uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Überbringung der Botschaft des Koran. Und wir sind angekommen beim 51. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang des Vortrages danken wir Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass er uns hat den Monat Ramadan erreichen lassen. So bitten wir Allah azawajal darum, dass er unser Fasten annimmt, unsere Gebete, unsere Taten, unser Gedenken annimmt und uns zu denjenigen macht, die aus dem Monat Ramadan gehen mit vergebenen Sünden. Ich grüße euch allesamt in dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
قبل أن نواصل ما بدأناه، أهنئكم بشهر الصيام. فقد كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبشر أصحابه ويهنئ أصحابه بقدوم رمضان. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: جاءكم رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار عليكم السلام، وتصفد الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه بشارة بدخول رمضان. لماذا يبشر ويهنئ؟ من أجل شحذ الهمم من بداية الشهر، أن تحسن استقباله وأن تعمل على اغتنامه. لأن رمضان يا إخوة سوق كبير، يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر. فالسعيد من اغتنم أيامه والليالي، والخاسر من ضاعت منه الأيام والليالي. ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر يوما، والحديث صحيح بشواهده وطرقه، حديث أبي أمامة، فقال عند الدرجة الأولى آمين، ثم قال عند الدرجة الثانية آمين، ثم قال في الثالثة آمين. تعجب الصحابة رضي الله عنهم وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، عندما صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: جاءني جبريل عليه السلام عند الدرجة الأولى فقال لي: يا محمد، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. يعني رغم أنف امرئ، رغم أنف يعني دعاء بالذل والخسران، لأن ترغيم الأنف في التراب كناية عن الذل والإهانة. قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من أدرك أبواه الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل بأحدهما الجنة فقل آمين. فقلت آمين. الداعي جبريل، والذي أمن على الدعاء محمد بن عبد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. دعاء بالخسران لمين؟ لشخص عنده أب أو أم بلغ الكبر وفي حاجة إلى البر ولم يغتنم البر فيدخل بهما الجنة، يعني كان عاقا لهما ولم يحسن إليهما. دعاء بالخسران والطرد والعياذ بالله رب العالمين. ثم جاءني عند الثانية فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. قلت: من يا أخي؟ قال: من أدرك شهر الصيام ولم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. يا رب سلم، يعني جاله رمضان وهو بعيد وهو مقصر ولم يغتنم رمضان في صيام وقيام واجتهاد واستغفار وتوبة وندم وجود وكرم، ضع منه رمضان. دعا عليه جبريل بإيش؟ بالخسران والهلاك، وأمن على الدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني دعوة مستجابة، عياذا بك اللهم من الخزي والخذلان. قال: ثم جاءني عند الثالثة فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. قلت: من يا أخي؟ قال: من سمع اسمك يا رسول الله ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. شوف، تسمع اسم النبي ولا بتصلي على النبي ولا مشكلة، ده البخل بعيني، ودي علامة خذلان وطرد من رحمة الله عز وجل. فإذا عليكم السلام. الشاهد أن النبي كان يبشر برمضان ويهنئ برمضان، لماذا من بداية الشهر؟ لماذا؟ حتى يغتنم المسلم رمضان. اوعى رمضان يتفلت منك، الله يرضى عليك. كنت لسه بقول للإخوة: احذروا أن تتخطفكم الفيلة في رمضان. عنوان غريب، ولكن الغرابة تزول بمعرفة السبب. جلس الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه وأرضاه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كعادته، يحدث عن رسول الله. طبعا الإمام مالك إمام دار الهجرة، ظل 40 سنة في مسجد النبي يحدث عن النبي. شوف، 40 سنة ينشر حديث النبي. فين؟ في مسجد النبي، وهو أول من صنف كتابا في السنة. أول كتاب في السنة صنف موطأ الإمام مالك رضي الله عن مالك. فجلس مالك في مسجد رسول الله يحدث، وطبعا مالك عندما يحدث المسجد يمتلئ بالطلاب من الأمصار ومن البلاد، يأتون من كل حدب وصوب ليأخذوا العلم عن مالك رضي الله عن مالك. وأثناء الدرس إذا بمناد من خارج المسجد يقول: الفيل دخل المدينة، الفيل دخل المدينة. طبعا أهل المدينة لا عهد لهم بالفيلة، ما يعرفوش يعني فيل، ما شافوهوش قبل كده. فإن الفيل يدخل المدينة مش يعني أعجوبة، لازم كله يروح يتفرج. وبالفعل ده اللي حصل، جميع الطلبة اللي حول مالك انصرفوا عن مالك وتركوا المجلس وجريوا عشان يشوفوا الفيل، إلا طالب واحد فقط. الطالب ده اسمه يحيى ابن يحيى الليثي، ولذلك في مصر في منطقة كاملة اسمها منطقة الإمام الليثي، اللي منكم زار مصر يعني، نسبة لهذا العالم. دفن هناك، هو مصري، وده كان من طلاب مالك. فنظر إليه مالك وضحك وقال: يا يحيى، لماذا لم تذهب لرؤية الفيل كأقرانك؟ يعني كلهم جريوا عشان يتفرجوا على الفيل، وانت قاعد ليه؟ قوم اتفرج على الفيل. فقال يحيى: يا إمام، رحلت لأرى مالكا لا لأرى الفيلة. أنا مسافر سفر طويل من مصر إلى المدينة عشان أطلب العلم عن مالك، لم آتي لرؤية الفيلة، رحلت لأرى مالكا لا لأرى الفيلة، لأنه كان صاحب هدف، جاي الهدف تحصيل العلم. علشان كده يا إخوة، الطالب المعتمد في مذهب الإمام مالك هو يحيى بن يحيى الليثي. لما تيجي تتكلم عن المالكية، مين المعتمد في المذهب؟ يحيى ابن يحيى الليثي، هو ده اللي نقل مذهب مالك وكان المعتمد فيه. ليه؟ لأنه كان جاي الهدف وحققه، كان ملازما لمالك من أجل العلم. ولذلك أقول لكم: حددوا الهدف في رمضان، اوعوا الفيلة تتخطفكم، اوعوا الفيلة تتخطفكم. صاحب الهدف يحقق هدفه. طب هدفك ايه من رمضان؟ احرص على الصيام، واحرص على القيام، وتحصيل العلم، وذكر الله، والاستغفار، والدعاء، والتماس ليلة القدر، ها، وسؤال ربنا العفو. هتحقق هدفك. الفيلة مش هتتخطفك بقى. فين الفيلة؟ المسلسلات في التلفزيون، الافلام في التلفزيون، ماتش كرة قدم في التلفزيون ساعة ونص، دي كلها فيلة بتخطفك من رمضان وتضيع عليك رمضان. فاحذروا أن تتخطفكم الفيلة من رمضان. لازم يكون لك هدف، هدفي اغتنام رمضان. على الأقل يا أخي اعمل لك ختمة وختمتين للقرآن. أنت لو قرأت كل يوم ثلاثة أجزاء من القرآن هتختم في رمضان ثلاث ختمات، ثلاث ختمات. الثلاث أجزاء هياخدوا منك ساعة ونص قراءة بين الصلوات. امسك المصحف واغتنم، اوعى يضيع منك رمضان. استغفار وتوبة، افطار صائم، فطر الصائمين وساهم عشان تاخد أجر الصائمين. اجتهد في أعمال البر والخير وصلة الأرحام، اجتهد. لذلك كان الهدف من البشارة برمضان أن نغتنم رمضان، هكذا كان يفعل نبينا حتى يحث الأمة على اغتنام رمضان وعدم التفريط فيه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا الله وإياكم على الصيام والقيام واغتنام رمضان.
Liebe Geschwister, bevor wir mit dem eigentlichen Vortrag beginnen, sollte der Muslim sich bewusst werden, beziehungsweise sollten die Muslime sich dazu gratulieren, dass man den Monat Ramadan erreicht hat. Es geht hier vor, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn der Monat Ramadan gekommen ist, seine Gefährten, denen sozusagen gratuliert hat, dass der Monat Ramadan gekommen ist, indem er ihnen gesagt hat: wahrlich, es ist nunmehr der Monat Ramadan zu euch gekommen, ein gesegneter Monat. Allah Azza wa Jal hat euch in diesem Monat das Fasten vorgeschrieben, yani als verpflichtend gemacht. In diesem Monat werden die Tore des Paradieses geöffnet und die Tore der Hölle geschlossen und die Shayatin werden in Fesseln gelegt. In ihm, yani in diesem Monat, gibt es eine Nacht, welche besser ist als 1000 Nächte. Wer es verpasst hat, der hat es wahrlich verpasst. Und im arabischen Sprachgebrauch, wenn man das sagt, wer davon ferngehalten wird, yani wie als wenn du sagst, wer das verpasst hat, der hat wirklich alles verpasst sozusagen. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Art und Weise, dass er die Muslime oder seine Gefährten dazu yani gratuliert hat. Und warum, liebe Geschwister? Damit man sich bewusst wird, yani wenn ich eine solche Aussage lese oder höre, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und nunmehr, wahrlich nunmehr ist zu euch ein Monat gekommen, oder wahrlich nunmehr ist zu euch der Monat Ramadan gekommen. Ja, das heißt, der Monat Ramadan, man sollte sich bewusst werden, dass man ihn selbst erreicht hat. Yani man hat den Monat Ramadan erreicht. Und nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt, indem er sagt, in ihm hat euch der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Fasten zur Pflicht auferlegt, in ihm werden die Tore des Paradieses geöffnet und die Tore der Hölle geschlossen und die Shayatin werden in Ketten gelegt. In ihr gibt es eine Nacht, die wahrlich besser ist als 1000 Nächte. Wer es verpasst hat, yani wer davon ferngehalten wurde, wer nicht die Möglichkeit hatte, wer es verpasst hat, der hat es wahrlich verpasst. Yani der hat, damit will man sagen, der hat etwas Gewaltiges, etwas Großes verpasst. Deswegen vom Sheikh Hafidhahullah diese kurze Einleitung, dass man sich bewusst wird, yani der Monat Ramadan hat jetzt gestern begonnen, dass man sich bewusst wird, noch ist man am Anfang vom Monat Ramadan. Nicht schnell, wie der Sheikh auch immer erwähnt, werden wir da sitzen und uns zum Fastenbrechen gratulieren und so weiter und so fort. Aber man sollte sich bewusst werden, dass es ein gesegneter Monat ist. Und man sollte sich schauen, was die Ziele von einem jeden Einzelnen sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam stieg eines Tages auf den Minbar, yani auf den Podest, auf dem er gepredigt hat, hoch. Und er hat gesagt, Amin. Und bei der zweiten Amin und dann nochmal Amin. Und dann haben die Sahaba ihn gefragt, O Gesandter Allahs, wir sehen, dass du etwas vollzogen hast, was wir sonst nicht kannten von dir. Erwähne uns davon. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wahrlich bei der ersten Stufe ist Jibril alaihi salam zu mir gekommen und hat gesagt, Rahima Anf. Und dieses Rahima Anf, erniedrigt soll die Nase sein. Ja? Oder zu Boden soll die Nase sein. Im deutschen Sprachgebrauch mag man das vielleicht nicht so kennen, aber bei den Arabern, wenn jemand sagt, die Stelle, an der man die Ehrfürchtung oder das Ehrerbieten sozusagen bei einem sieht, ist bei der Nase. Und wenn ich sage, drücke deine Nase zu Boden, ja, oder sie ist in Staub gewickelt oder auf dem Boden untergegangen, dann ist das damit etwas gemeint, was im arabischen Sprachgebrauch einem verdeutlichen will, yani erniedrigt. Ja, die volle Stufe der Erniedrigung sozusagen. So hat Jibril a.s. gesagt, erniedrigt soll derjenige sein, der seine Eltern in einem hohen Alter erreicht hat und nicht ihre Güte erlangt hat. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, Amin. Man soll sich vor Augen halten, derjenige, der die Dua spricht, ist wer? Ist Jibril alaihi salam. Und wer sagt Amin auf diese Dua? Das beste Geschöpf, welches hier auf dieser Erde umhergegangen ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani so sagt Jibril alaihi salam, erniedrigt soll derjenige sein, der seine Eltern in einem hohen Alter erreicht hat, aber nicht ihre Güte erlangen konnte. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Amin gesagt. Und dann sagt er, und das ist das, was worauf man auch hinaus ist, und dann sagte Jibril a.s., erniedrigt soll derjenige sein, der den Monat Ramadan erlebt hat, ohne dass ihm vergeben wird. Und damit will er uns sagen, wie gewaltig diese Sache ist, dass wenn du den Monat Ramadan erlebt hast, beziehungsweise du hast ihn erlebt, yani du hast ihn erreicht, sozusagen, wie wir ihn alle, alhamdulillah, dieses Jahr erreicht haben, du hast den Monat erreicht, ohne dass dir Vergebung zuteil wird. Denn hier so, als würde man sagen, es ist doch paradox, dass ein Muslim den Monat Ramadan erlebt, aber ihm wird nicht vergeben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Amin. Yani erniedrigt soll derjenige sein, der ihn erreicht und der ohne Vergebung aus ihm rausgegangen ist. Und bei der dritten Stufe hat Jibril alaihi salam gesagt, erniedrigt soll derjenige sein, was? Der deinen Namen hört und nicht den Segenswunsch auf dich spricht. Sallallahu alaihi wasallam. Erniedrigt soll derjenige sein, der hört der Prophet Muhammad und er nicht den Segenswunsch spricht auf den Propheten Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, liebe Geschwister, man sollte sich bewusst werden, dass der Monat Ramadan, dass es eine begrenzte Zeit ist und dass man versuchen sollte, das Maximum aus diesem rauszuholen und dass man sich nicht ablenken lassen soll. Und jetzt kommt etwas, was wir natürlich noch erläutern werden. Man soll sich nicht von den Elefanten der Ablenkung ablenken lassen. Was ist mit dem Elefanten gemeint? Das ist jetzt hier das Quiz. Die Auflösung erfolgt am Ende. Nein, Spaß. Zur Zeit von Imam Malik, rahimahullah, war Imam Malik in der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in der er 40 Jahre das Wort des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlebt hat. Und wenn der Imam Malik gesessen hat und den Unterricht gehalten hat, dann waren die Talaba, die Schüler des Wissens, waren unzählige gewesen. Und es gab eines Tages, saßen sie zusammen mit dem Imam Malik und Schüler, soweit das Auge reicht. Und dann ist jemand reingekommen und hat gesagt, die Elefanten sind gekommen. Und einer ist reingekommen und hat gesagt, die Elefanten sind gekommen. Und zu der Zeit, die Bewohner dort, die kannten nicht den Elefant. Er ist nicht so wie wir, dass Wie jetzt, du kannst dir etwas vorstellen unter einem Elefanten. Sie konnten sich nichts vorstellen. Und dann ist er reingekommen und hat gesagt, die Elefanten sind gekommen. Und dann sind alle rausgegangen, bis auf einen Schüler. Alle sind rausgegangen. Warum? Weil sie sich haben ablenken lassen. Die Neugierde hat etwas in ihnen erweckt, dass sie einen Schatz liegen gelassen haben, um zu etwas zu gehen, um darüber Kenntnis zu erlangen. Bis auf einer. Und der heißt Yahya ibn Yahya al-Laythi. Und dieser war ein Ägypter gewesen. Dieser, liebe Geschwister, wird heute noch gesagt, dass wenn du über den Madhab von Imam Malik sprichst, dass er die Stütze dieses Madhab sozusagen ist. Und warum hat der Scheich gesagt, lasst euch nicht von den Elefanten im Ramadan ablenken? Was ist damit gemeint? Lasst euch nicht von jeglichen Dingen ablenken. Denn hier sieht man, als Imam Malik rahimahullah zu ihm gegangen ist und ihm gesagt hat, ich sehe, dass alle rausgegangen sind, außer du. Und dann hat er gesagt, ich bin von weitem her gereist, um Imam Malik zu sehen, nicht um die Elefanten zu sehen. Und da sieht man einen Mann mit Prinzipien, einen Mann mit einem Ziel. Und warum wurde das Ganze jetzt erwähnt? Und das ist nur die Einleitung, dass wir uns auch bewusst werden, dass du ein gewisses Ziel haben sollst. Ja? Dieses Ziel solltest du immer vor Augen halten. Was ist dein Ziel in diesem Monat Ramadan? Was versuchst du zu erreichen? Was versuchst du dir abzugewöhnen? Was versuchst du dir anzugewöhnen? Halte das immer in deinem Fokus, halte das immer im Auge und lass dich nicht ablenken von den Elefanten. Was können die Elefanten sein im Monat Ramadan? Eine Serie zu schauen, einen Film zu schauen, Unnötiges zu vollziehen, unnötiger Zeitvertreib, dir ein Fußballspiel anzuschauen, was über lange Zeit geht. In alles, was unnötig ist, was sich eigentlich vom Monat Ramadan fernhält. Denn der Muslim sollte sich bewusst werden, der Monat Ramadan ist ein Monat des Koran, dass man versucht, viel vom Koran zu lesen, dass man versucht, den Koran durchzulesen. Salaf, möge Allah mit ihnen barmherzig sein, denn sie hatten eine Beziehung mit dem Koran, was außergewöhnlich war. Und der Sheikh sagt auch, wenn man der Koran hat 30 Juz, wenn man jeden Abend oder jeden Tag 3 Juz liest, dann schafft man es im Monat Ramadan, 3-mal den Koran durchgelesen zu haben. Deswegen sollte sich der Muslim immer wieder vor Augen halten, was für eine gewaltige Sache das ist, dass man den Monat Ramadan erreicht hat und versucht, mit dem Maximum rauszugehen, mit der Vergebung Allahs Azza wa Jal, und seine Ziele versuchen, in diesem Monat zu verwirklichen.
نواصل ما بدأناه قد ذكرنا في بداية اللقاءات عند شرحنا لهذه الرسالة أن المصنف رحمه الله سئل كيف أجدد ديني فأجاب السائل لكي تجدد دينك لا بد لك من أمرين تسأل نفسك أولا هل تعرفين الله السؤال الثاني هل تعرفين القرآن فإن أجابت بنعم عندها تستطيع أن تجدد دينك وبالتالي بدأ المصنف يعرفنا على القرآن لماذا؟ لأن السبيل إلى معرفة الله تبدأ من القرآن فقد عرفنا الله بآياته ومخلوقاته الآيات يعني القرآن والسنة الآيات الشرعية ففي القرآن عرفنا الله على ذاته بأسمائه الحسنى وصفاته المثنى وأفعاله جل جلاله وكذلك في سنة نبيه والمخلوقات شاهدة على وحدانية الله ومنها العقل المتدبر فبدأنا بالقرآن تعرفنا على القرآن ثم انتقلنا لمعرفة الله تعالى وقلنا إن المدرج الأول لمعرفة الله هو مدرج الخالقية أن تعلم أنك مخلوق وأن الخالق هو الله عز وجل فتكلمنا عن الخالق وكيف خلق سماوات وأراضين كيف خلق الكون كيف خلق الإنسان ومراحل الخلق اللي بتثبت طلاقة القدرة وتكلمنا عن قضية التدرج في الخلق والأحكام المتعلقة بها ثم بدأنا نقف أمام قضية الخالقية هذه أنا مخلوق وخالقي هو الله أي الذي ملك أمري ودبر شأني وأصلح حالي وأسبغ علي النعم ظاهرا وباطنا هذا الإله العظيم والرب الخالق المالك المدبر يستحق أن يعبد فقلنا إن الخالقية أو الربوبية تستلزم الألوهية يعني تستلزم العبادة فيعبد جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تكلمنا عن هذا الباب يبقى عندي خالقية قادت إلى إلهية وعبودية لله رب العالمين هذه قادت إلى معرفة الله بأسمائه لأن من أحب لابد أن يتعرف على من يحب. وذكرت لكم إن حتى في دول الغرب لما تيجي تدرس اللغة بدايات اللغة إيه؟ يقول لك عرف نفسك أنت مين؟ فعندك كده سؤال كده في الامتحان لازم تعرف نفسك، اسمي فلان، أسكن في الجهة الفلانية، جيت من بلد كذا، متزوج أو غير متزوج، أعمل كذا إلى آخره، هوايتي كذا، بحب كذا وهكذا، صح كده؟
نعم صح.
طيب أنا الآن عرفت ربي أنه خالق مالك، بدأت أنفذ أمره واجتنب نهيه وأحقق له العبادة، لابد أن أتعرف عليه، صح؟ أعرف أسماءه، أعرف صفاته، أعرف أفعاله، لأنه محب، والمحب يحب أن يعرف من يحب، علشان كده جه باب الأسماء والصفات. فبدأنا نتكلم عن قضية الأسماء والصفات في آخر لقاء، وعلمنا أن ربنا له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، وأن أسماءه لا تحد في 99 المذكورة في حديث النبي. لماذا؟ لأن له أسماء أخرى ادخرها في علم الغيب جل جلاله، وده في حديث النبي: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى في أسماء ربنا استأثر بها في علم الغيب نعلمها إن شاء الله في يوم القيامة، ويعلم نبيه يوم القيامة منها ما يسأله بها الشفاعة، واضح؟ فكان ده ملخص ما ذكرنا في هذا اللقاء. هنواصل وقفتنا مع الأسماء والصفات، عندي قضية مهمة قوي، قضية أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، بعد أن يترجم المترجم.
Ich wüsste nur als kleine Generalwiederholung die Vortragsreihe, wie wir gesagt haben, die Überbringung der Botschaft des Koran. Dem Autor wurde eine Frage gestellt, und zwar: wie erfrische ich bzw. wie erneuere ich meine Religion? Und dann, und das ist diese Frage bzw. diese Antwort, die all wir auch brauchen. Dass man sich immer die Frage stellt: wie erneuere ich bzw. wie erfrische ich meine Religion? So hat der Autor dem Fragenden gesagt: damit ich dir diese Frage oder damit du dir selbst diese Frage beantwortest, musst du deiner Nefs zwei wichtige Fragen stellen. Die erste Frage, die du deiner Nefs stellst: ja, Nefs, kennst du Allah? Und ja, Nefs, kennst du den Koran? Und diese Fragen, hat der Autor erwähnt, sind immens wichtig, damit man sich bewusst wird, beziehungsweise, dass man seine eigene Religion, dass man seine eigene Art und Weise, wie man die Religion lebt, dass man es auffrischt, dass man es erneuert. Und wir haben gesagt, dass die Kenntnis über den Koran wichtig ist, um Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala zu haben. Denn die Kenntnis über den Koran, liebe Geschwister, bringt dich im Endeffekt zur Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah azza wa jalla hat sich im Koran beschrieben und so, wie wir Allah azza wa jalla wahrnehmen sollen. Deswegen ist es falsch, wenn man allgemein sagt: ich habe Allah subhanahu wa ta'ala mit meinem Verstand erkannt. Denn der Verstand, wenn der Verstand nicht so ist, beziehungsweise nicht nach dem geht, wonach der Koran und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen, dann wird der Verstand dir göttliche Bilder aufzeichnen, welche, yani erhaben ist Allah subhanahu wa ta'ala darüber, lächerliche Bilder sind. Denn der Verstand kann dich zu vielem bringen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns bewusst werden, man erkennt Allah subhanahu wa ta'ala durch den Koran. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran die Zeichen in zwei unterteilen lässt. Einmal die Zeichen in der Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala, die Zeichen des göttlichen Daseins Allah subhanahu wa ta'ala, entnommen aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die zweite Art der Zeichen, die man wahrnimmt, sind die Zeichen, die man sich in seiner Umwelt, die man sich in seiner Umgebung wahrnimmt. Und diese sind Zeichen, welche darauf deuten, dass es einen anbetungswürdigen Gott gibt. Wenn du dir nachts da liegst und wenn du den Himmel schaust und wenn du dir Gedanken machst über die Sterne, den Himmel, die Erde, die Flüsse, die Meere und so weiter und so fort, all diese Dinge, welche einen Menschen zum Nachdenken regen, damit man im Endeffekt zur Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und wenn du die Kenntnis über den Koran hast, kommst du zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du dir all dies ansiehst, wirst du dir bewusst werden, dass es für all dieses Erschaffene wahrlich einen Erschaffer gibt. Und über dieses Prinzip haben wir auch schon öfters geredet, dass die Erschaffung das Resultat eines Erschaffers ist. Die Schöpfung ist das Resultat eines Schöpfers. Und wenn du dann zu Allah subhanahu wa ta'ala gelangst und die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala bekommst, dann wirst du dir bewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erschaffer allens ist. dass Allah subhanahu wa ta'ala all dies erschaffen hat und dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen erschaffen hat und wie Allah azawajal die Menschen erschaffen hat, darüber haben wir in den vergangenen Unterrichten mehrmals gesprochen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, um all dies zu wiederholen. Nur allgemein haben wir gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen in verschiedene Etappen erschaffen hat. Genauso wie auch die Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aufzeigt, dass sie in verschiedenen Etappen stattgefunden hat. Ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vorbereitet hat auf die Offenbarung. Und dann kam die Offenbarung, dann die Da'wah im Geheimen, dann die Da'wah im Offenkundigen, dann die Hijra und so weiter und so fort, bis sie dann eine muslimische Community sozusagen in der Medina aufgebaut haben. Nachdem du dir diese Kenntnis vor Augen gehalten hast, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erschaffer allen Seins ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala dich erschaffen hat, dann wirst du dir auch bewusst, dass du ein Geschöpf bist zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du dir diese Art und Weise, liebe Geschwister, und das sind immense Grundelemente in der Aqidah eines Muslims, dass du dir bewusst wird, dass in der Rububiyyah, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass du Allah azza wa jal in seinen Taten einzig spricht. Und das ist die Rububiyyah, dass du Allah subhanahu wa ta'ala in seinen Taten einzig sprichst. Dass Allah subhanahu wa ta'ala keinen Teilhaber hat. Dass er derjenige ist, der all dies erschaffen hat, ohne dass er sich einen Teilhaber, einen Freund oder eine Hilfe oder sozusagen genommen hat. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Herrscher, der Lenker, derjenige, der all dies erschaffen hat und der es lenkt und der es beobachtet und so weiter und so fort. Das heißt, liebe Geschwister, du sprichst Allah subhanahu wa ta'ala einzig in seinen Taten. Und dieses einzig Sprechen Allah subhanahu wa ta'ala in seinen Taten bringt dich automatisch dazu zur Ubudiyya. Das heißt, wenn du dir bewusst wirst, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der dich erschaffen hat, dann musst du dir die Frage stellen, weshalb hat Allah azawajal mich erschaffen? Und dann stichst du den Koran auf und du liest, dass Allah azawajal sagt, und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Und dann kommst du zur Dienerschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala. Bei der ersten Art und Weise, die wir erwähnt haben, hast du Allah subhanahu wa ta'ala einzig gesprochen in seinen Taten. Und jetzt in deiner Ibadah sprichst du Allah subhanahu wa ta'ala einzig, dass deine Ibadah nur für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Dass deine Ibadah nur für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Sprich, mein Gebet und meine Aufopferung und mein Leben und mein Tod gebühren Allah. Sprich, mein Gebet und meine Aufopferung und mein Leben und mein Tod gebühren Allah. Das heißt, all diese Taten, die du vollziehst, sind einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, nachdem du diese Art der Ubudiyyah hast, diese Uluhiyyah, yani, dass du Allah subhanahu wa ta'ala einzig sprichst in deinen Taten, die du vollziehst, dass du niemanden anbietest neben Allah subhanahu wa ta'ala, wirst du dir ebenfalls zu einem nächsten Punkt kommen, und zwar derjenige, den ich anbete, derjenige, den ich lobpreise, derjenige, den ich gedenke, den gebühren Namen und Eigenschaften. Und dann kommst du zu Al-Asma wa Sifat. Was sind die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala? Wir haben erwähnt in den vergangenen Unterrichten, dass Allah subhanahu wa ta'ala viele Namen und Eigenschaften hat. Ja, diese Aussage, Allah subhanahu wa ta'ala gebühren 99 Namen, ist eine richtige Aussage. Aber es ist keine Aussage, welche eine übrige Anzahl ausschließt. Wenn ich dir beispielsweise sage, wie der Sheikh öfters das Beispiel gegeben hat, wenn ich dir beispielsweise sage, yani ich bin im Besitz von dem, dann heißt es nicht, dass ich nur im Besitz von dem bin, sondern ich kann im Besitz von mehreren sein, aber ich habe explizit dies erwähnt. Und deswegen heißt es, Allah subhanahu wa ta'ala gebühren 99 Namen, aber Allah azza wa jalla hat viel mehr als diese 99 Namen, basierend darauf, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Dua, die er spricht, indem er sagt, indem er Allah subhanahu wa ta'ala bittet mit verschiedenen und dann sagt, yani, und ich bitte dich mit deinen Namen und deinen Eigenschaften. Und dann erwähnt er diejenigen, die du uns gelehrt hast, diejenigen, die du in deinem Buch geschrieben hast und diejenigen, die du im verborgenen Wissen bei dir gehalten hast. Das heißt, es gibt verschiedene Namen Allah subhanahu wa ta'ala, die uns nicht bekannt sind. Und diese Aussage, Allah azza wa jalla gebühren 99 Namen, wer diese auserwähnt, auferzählt hat, der kommt ins Paradies. Über diese Aussage hat auch der Sheikh Hafidullah erwähnt und erläutert. Diese Videos kann man sich in YouTube anschauen, was speziell damit gemeint ist, wer die 99 Namen Allah subhanahu wa ta'ala auswendig gelernt hat. Denn wir haben gesagt, liebe Geschwister, warum sind die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala so immens wichtig, dass man sich bewusst wird, wen man eigentlich anbetet. Und deswegen, derjenige, du kannst jemanden nicht vollkommen lieben, wenn du ihn nicht kennst. Und das ist ebenfalls erhaben ist Allah subhanahu wa ta'ala, aber auch so ist es bei Allah subhanahu wa ta'ala, man muss Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen. Deswegen, wie auch der Sheikh erwähnt hat, wenn ich beispielsweise im Deutschkurs bin, ja, ich mache meinen A1, A2, B1, B2, ist ja egal, was ich mache, dann heißt es, Grundelement dieses Deutschkurses ist am Anfang, dass du sagst, präsentiere dich selbst, stell dich vor, dass du sagst, mein Name ist so und so und ich wohne in Sulzbach und ich bin so und so viele Jahre alt und meine Hobbys sind das und ich komme aus diesem Herkunftsland und ich bin so und ich bin so und so weiter und so fort. Das heißt, deswegen ist es auch wichtig, denn wenn du darum bittest bzw. erhoffst, dass du die vollkommene Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala erlangst, dann ist es von notwendiger Wichtigkeit, dass du auch Kenntnis hast über die Namen Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala hat verschiedene Namen, aber er hat auch verschiedene Eigenschaften. Was ist damit gemeint? Wie sind sie miteinander in Einklang zu bringen und so weiter und so fort? Deswegen hat uns diese Vortragsreihe nicht zufällig zu diesem Thema gebracht, dass wir über die Namen und Eigenschaften Allahs Azzawajal sprechen. Und das ist auch das, womit wir heute bi idhnillahi ta'ala weitermachen werden.
من الأحكام التي تتعلق بالأسماء والصفات إن إحنا ممكن نقسم أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى إلى قسمين. القسم الأول أسماء جمال، القسم الثاني أسماء الجلال، أسماء الجمال وأسماء الجلال، والقسمان تحت مظلة الكمال، إن أسماء كلها حسنى أي بلغت في الحسن غايته جل جلال. يعني أسماء جمال، مثلا من أسماء الله أنه الغفور، من أسماء الله أنه الشكور، من أسماء الله أنه الرحيم، أنه الرحمن، أنه الكريم، أنه العفو، أنه القريب. دي اسمها أسماء جمال. أسماء إيش؟ جمال. وحضرتك مطالب بالتعبد بها لله رب العالمين. كيف يكون التعبد؟ واحد، أن أدعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أدي باب كيف أدعو ربي بالأسماء. لي مسألة معينة فأنظر إلى الاسم الذي يناسب تلك المسألة وأسأل ربي به. إزاي؟ الرزق عندي ضيق، أقول يا رزاق بارك لي في رزقي. أقول يا إيه؟ يا رزاق، مش أقول يا جبار ارزقني. دي أسماء جلال. أقول يا رزاق، للإسم ده مناسب لإيه؟ لمسألتي وطلبي. طيب والله أنا مريض، ما أقولش يا منتقم اشفيني، ما فهمتش، أقول يا شافي اشفيني، أجيب الإسم المناسب لمسألتي. طيب حضرتك ذنوبك كثيرة زي حال المتكلم، فلما تيجي تسأل ربك أن يغفر لك ما تقولش يا قهار اغفر لي، لا، قل يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رحيم ارحمني، يا عفو اعفو عني. يبقى ده باب مهم قوي. خلاص، يبقى أتعبد ربي بمقتضى الاسم في باب الدعاء. أنا بقى مظلوم وانظلمت وفي ظالم قهراني، ما قولش يا رحمن انتقم لي، لا، يا منتقم انتقم لي، يا جبار اجبرني، اللي دي اسمها أسماء جلال. يبقى لابد حضرتك وانت بتتعامل مع أسماء الله الحسنى وصفاته تكون على علم وعلى فهم، فتسأل ربك داعيا بمقتضى الاسم. ولذلك لما تقرأ آيات الصيام في سورة البقرة بدأ من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبعدين مرورا بقول الله تعالى أياما معدودات، وبقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ثم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وبعدين أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الحكاية بدأت بالصيام وأحكام الصيام، وفي الوسط الدعاء، وبعدين تكمل أحكام الصيام. ليه؟ وبعدين يذكر من أسمائه القريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله أكبر. العلماء يقول لك إيه؟ القرب من الملوك يجعل من اقترب يقدم مسألته، أليس كذلك؟ ما يكون في ملك مثلا في الدنيا من ملوك الدنيا وانت من الرعية، وشاء الله لك أن تلتقي بالملك، خلاص كده هتعرف مسألتك. والله المية بتقطع عندنا سعادة الملك ليل ونهار، فشوف فينا حل في قضية المية دي. الكهرباء، المصاريف غليت علينا، أول أسعار زادت، يا سعادة الحاكم شوف لنا، صح؟ تجد محضر نفسك يقول لك بكرة أنت عندك لقاء مع الملك، هتعمل إيه؟ هتشوف طلباتك، صح؟ وتكتبها وتعرضها على الملك بأدب، صح؟ طيب الصائم ما اقترب من الملك ولا إيه؟ بصيامك حققت العبادة لمين؟ للملك ولا إيه؟ فلما قربت منه اسأل إيه مطلبك؟ عشان كده النبي قال لك في قضية الصلاة إيه؟ أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، صح؟ قال لك إيه؟ فأكسره من الدعاء، لأنك اقتربت الآن، فلما تقرب ادعو اسأله. فلما جيت في الصيام قربت ولا لا؟ والله قربت. ده أنت امتنعت عن الحلال استجابة لأمر الله، امتنعت عن شهوة الطعام وشهوة الشراب والمفطرات وشهوة الفرج بالنسبة للمتزوجين من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس استجابة لأمر الله، وتشبهت بصفة من صفات الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يتناسلون، وكمان تشبهت بصفة غالية قوي من صفات الملك جل جلاله الصمد الذي لا جوف له جل جلاله، كما قال العلماء في معاني الصمد، لأن من معاني الصمد واحد الذي لا جوف له، يعني لا يحتاج لطعام ولا شراب، غني جل جلاله وهو يطعم ولا يطعم، فدي من معاني الصمدية. ومن معاني الصمد أيضا الذي تصمد له الخلائق بحاجتها، نجأر كلنا طلبنا لله عز وجل. فوانت صايم ليك منزلة عالية قوي، قربت قوي، فلما تيجي تقرب يبقى لازم تسأل. فتجي جاي آية الدعاء وسط كده، وإذا سألك عبادي، منهم قربوا خلاص، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا أمال يا عم الشيخ بنسمع كده كلام كده لبعض المنتسبين يقول لك علمه بحالي غني عن سؤالي، مش لازم أدعو، ما هو عارف، صح؟ ما هو طب ليس من أسماء الله العارف؟ ها قول عليم، قول عليم، مش عارف، أنت اللي عارف، إنما هو العليم جل جلاله. خلي بالك إن بعض الناس ينسبون لله أسماء ليست من أسمائه، يقول لك يا مسهل، ليس من أسماء الله المسهل، لكن من أسماء المعطي، صح؟ مش المسهل. فانتبه لا تجعلها اسما، لكن إخبارا نتجوز في الإخبار، ماشي، لأن باب الإخبار واسع، لكن لا تعتقد أنها من أسماء الله فده خطأ، ليس من أسماء الحسنى المسهل، خلاص؟ فيقول لك لا مش محتاج للدعاء، نقول له أنت كذاب ومنهجك باطل، لأن بنص القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا ده. طب ما دعاش نستجيب له إزاي؟ ما دعاش، ماشي. أدي واحد. اثنين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ده أمر بالدعاء. تقول لي مش هدعو، ما هو عالم بحالي. طب اعرض حالك، طيب اعرض حالك على ربك. موسى عرض الحال وده دعاء، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني فقير يعني بسألك الغنى، تفهم؟ لما تعرض حالك ما ده دعاء، لأن من ضوابط الدعاء عرض الحال. أنت ما عرضتش حالك، أنت بتقول علمه بحالي غني عن سؤال، لا عرضت حالك ولا دعيت، يبقى ده كلام باطل ما ينفعش عندنا، ما ينفعش عندنا، خلاص كده. لازم تدعو وتعرض حالك على ربك. ليه؟ لأنه القريب، والقريب يجيب من دعاه، فيبقى لازم تدعو بمقتضى الاسم القريب، وانت ما دعيتوش يبقى انت ما فهمتش. يبقى انت ايه؟ ما فهمتش. تقول انا مش محتاج ان انا ادعو، هو العليم. طب ما هو العليم قال لك وقال ربكم ادعوني استجب لكم. العليم قال لك واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. انت ما دعيتش، انت ما دعيتش، وعايز كمان تجعلها منهجا. يا عم الشيخ، ايوه يا سيدي اتفضل. مش ورد ان سيدنا ابراهيم، خلي بالك بقى من اللي جاي، لما القي في النار جاله جبريل وقال له ليك حاجه؟ قال له اما اليك فلا، واما الله فعلموه بحالي غني عن سؤالي. فكانت النار بردا وسلاما. قلت له باطل الكلام ده، باطل مكذوب وموضوع ولم يثبت مطلقا، ده كلام باطل. الصحيح ما جاء في الصحيح. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما، وقالها النبي محمد حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. الحديث. فإبراهيم ما قالش كده، ما قالش علمه بحال غني عن سؤال، بل قال حسبي الله ونعم الوكيل، وده دعاء. أي رب اكفيني شرهم وابعد عني فتنتهم. فكانت النار بردا وإيش وسلام. يبقى لازم تدعو ربك. علشان كده من منح رمضان إن حضرتك أيها الصائم وحضرتك أيتها الصائمة اللي بتسمعين الآن عند الفطر لك دعوة لا ترد. أنت فين من دي؟ كله مشغول بالتمرات والخشاف ونسي الدعاء. أول ما يدخل الوقت يجروا على الأكل. طب يدعوا بقى، فين الدعاء؟ ليك دعوة لا ترد. يا مسكين ادعوا ربك. لو بعضهم يدعو قبل ما يفطر، وده خلل. دعاء الإفطار يا إخوة بعد الإفطار، بعد ما تأكل التمرة أو تشرب الماء، مش قبل. تجد ماسك كما كان ماسك التمر في ديمه وقول ايه؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. مش عارف فين يا ابني الظمأ، لسه ما ذهبش. انت لم تأكل ولم تشرب، انت كذاب ولا ايه؟ فين انت لسه ما فطرتش؟ ما تفهم بقى. اسمه ذهب ايه؟ الظمأ. يعني ايه؟ يعني انا شربت خلاص وانت ما شربتش لسه. انت ما شربتش لسه بقى زي الظمأ ذهب خلاص كده. وابتلت العروق، فين ابتلت العروق؟ من ايه؟ ما ابتلتش لسه، انت لسه صايم. فالدعاء مناطه امتى؟ وانت بتاكل. خد التمره كلها واشرب شاي موت، قول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، وادعو بما شئت بقى، ليك دعوه لا ترد. ادعو ربك يفرج كرب المسلمين في كل مكان. ادعو ربك بصلاح الحال. ادعو ربك بنجاح الطلبه والطلاب اللي بيمتحنوا. ادعو ربك بالاستقامه على المنهج. ادعو ربك بقبول الصيام والقيام. ادعو، انت ما دعيتش ليه؟ يبقى الدعاء مناطه فين؟ مش قبل ما تفطر وانت بتفطر، او بعد ما تفطر، مش قبل ما تفطر. فده تكريم ومنة، ديك دعوة لا ترد عند فطرك، ودي فرحة الصائم بقى والصائمة. يبقى لازم نغتنم هذا. إذن في عندي أسماء جمال لازم أتعبد ربي بها، وفي أسماء جلال أتعبد ربي بها، وفي مسألة مهمة بعد ما يترجم المترجم هتتعلق بأسماء الجلال، ونختم اللقاء إن شاء الله.
كيف هو هل يترجم الجلال يا شيخ؟
قوة.
Liebe Geschwister, wir haben erwähnt, Allah subhanahu wa ta'ala hat verschiedene Namen und Eigenschaften. Wie wir erwähnt haben in den vergangenen Unterrichten bezüglich der Anzahl und so weiter und so fort, das erwähnen wir nicht wieder. Aber man sollte sich bewusst werden, Allah subhanahu wa ta'ala oder Allahs Namen subhanahu wa ta'ala lassen sich in zwei unterteilen. Einmal, ja, den Namen, der eine gewisse Art der Schönheit mit sich bringt. Ja, alle Namen Allah subhanahu wa ta'ala sind schön, aber auch ihr Resultat, beziehungsweise das, was dieser Name mit sich bringt, ist eine schöne, angenehme Sache. Dass man, wie der Sheikh erwähnt hat, dass das eine, ja, die Namen Allah subhanahu wa ta'ala sind, welche, wie wir erwähnt haben, das Resultat daraus auch ein schönes ist. Ja, wie beispielsweise der Barmherzige, derjenige, der vergibt und so weiter und so fort. Und die zweite Art der Namen Allah subhanahu wa ta'ala ist beziehungsweise sind Namen, welche den Standpunkt Allah subhanahu wa ta'ala vertreten, yani einen starken Standpunkt zu vertreten oder in verschiedenen Situationen, wie es, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der bestraft oder derjenige, der dem ungerecht tuenden Bestrafen zur Rechenschaft zieht und so weiter und so fort. Yani Situationen, in denen die Stärke und Macht Allah subhanahu wa ta'ala gefragt ist. Das heißt, die Namen, wie wir erwähnt haben, lassen sich so unterteilen. Einmal Namen, die eine gewisse Art bzw. das Resultat Barmherzigkeit, Vergebung und so weiter und so fort ist. Und das andere, um die Macht Allah subhanahu wa ta'ala zu verdeutlichen. Deswegen ist es wichtig, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Namen und seinen Eigenschaften anbeten soll, dass man sich die richtigen Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala aussucht, um ihn damit zu bitten. Yani, es bringt nichts, wenn ich sage, yani, ich bitte Allah, ich will Vergebung, und ich sage, oh, derjenige, der stark im Bestrafen ist, vergib mir meine Sünden. Ja? Oder ich will Barmherzigkeit, und ich sage, oh, dujenige, der Barmherzige ist, der Allerbarmer, yani, sei bestraft die Ungerechten und so weiter und so fort. Yani, der Name und die Eigenschaft sollten zu der Situation, in der du diese Dua tätigst, passen. Der Name und die Eigenschaft sollten zur jeweiligen Situation angepasst werden. Deswegen, wie wir gesagt haben, diese Wichtigkeit der Dua, wir sehen die Verse, in denen Allah subhanahu wa ta'ala jetzt hier in Surat al-Baqarah beispielsweise beginnt ab 183, in dem er das Fasten den Menschen auferlegt, indem er sagt, oh ihr Menschen, oh, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben ist, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Und Allah subhanahu wa ta'ala über die verschiedenen Ayat spricht, über die verschiedenen Verse bezüglich des Fastens. Und am Ende sagt er, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nah. Ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er bittet. Ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er bittet. Deswegen, wie wir gesagt haben, erstens sollten die Namen und Eigenschaften, die man benutzt bei der Dua, der jeweiligen Situation angepasst sein. Zweitens, Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass man ihn bittet. Yani, es gibt manche Leute, die verschiedene Aussagen treffen, die sagen, weshalb soll ich ihn bitten, wenn er doch meinen Zustand kennt? Weshalb soll ich ihn bitten, wenn er doch meinen Zustand kennt? Und sie sagen als Beweis, als Ibrahim ins Feuer geworfen wurde und dann kam Jibril a.s. zu ihm und hat ihm gesagt, was für eine Dua hat er, und dann hast du, und dann hat er gesagt, ich bin erhaben, um dich zu fragen, vielmehr ist es Allah, der meine Situation kennt, und ich muss ihn nicht fragen. Und das ist eine Aussage, die erlogen ist. Ja, das ist erfunden und erlogen, das gibt es nicht. Vielmehr ist authentisch überliefert, wie es heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass Ibrahim a.s., nachdem er ins Feuer geworfen worden ist, dass er gesagt hat, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yani Allah, zu deutsch übersetzt, in der sinngemäßen Übersetzung, Allah ist mein Genüge, und welch Segen als Verlässlicher ist er. Welch Segen als Verlässlicher ist er, dass Allah azza wa jalla, yani, einfach zusammengefasst, Allah ist mein Genüge und er ist der Beste, auf den ich mich verlassen kann. Das ist damit gemeint. Und das ist das, was Ibrahim a.s. gesagt hat. Deswegen, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass man ihn bittet. Deswegen sagt Allah azza wa jalla hier, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nah. Und was sagt er? Ich erhöre den Ruf des Bittenden. Was? Und er koppelt es an eine Voraussetzung, wenn er mich bittet. Und Allah azza wa jalla hat nicht gesagt, und ich kenne seinen Zustand und er braucht mich nicht zu bitten. Nein, vielmehr hat er gesagt, und ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er mich bittet. Deswegen sollte man Allah azza wa jalla anbeten mit, egal was, liebe Geschwister, egal was dir auf der Seele brennt und egal was es ist, sollte man die Dua machen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sind in diesem segensreichen Monat Ramadan, man sollte sich bewusst werden, dass der Sa'im, dass der Fastende eine Dua hat, welche von Allah azza wa jalla nicht, yani, abgelehnt wird beim Fastenbrechen. Ja, dass man für seine Geschwister die Dua spricht, dass man für alles, was dich bedrückt, dass du die Dua sprichst, denn Allah subhanahu wa ta'ala, die Geschwister, ist derjenige, der diese Dua erhört, und Allah azza wa jalla ist derjenige, der will, dass man ihn bittet. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der will, dass man ihn bittet. Deswegen beim Fastenbrechen hat man eine Dua, die erhört wird. Und nicht, yani, wie viele vor dem Fastenbrechen. Sondern es geht um diesen ganzen Zeitraum, in dem du dein Fasten brichst. Manche holen eine Dattel in die Hand und sagen, yani, er hat noch nicht gegessen, und er sagt die Dua, die zu Arabischen ungefähr bedeutet, yani, der Durst ist vergangen und die Adern sind wieder feucht geworden und der Lohn ist bei Allah aufgeschrieben. Yani, du hast noch nichts gegessen, getrunken, wie soll der Durst weg sein? Wie sollen deine Adern feucht geworden sein? Deswegen, liebe Geschwister, manchmal muss man nicht nur Dinge, yani, man sollte sich auch hinterfragen, wenn diese Dua bedeutet, oh Allah, der Durst ist vergangen und die Adern sind feucht und so, yani, dann muss auch wirklich der Durst vergehen. dann muss auch wirklich der Hunger vergehen. Deswegen beim Fastenbrechen, du brichst dein Fasten und dabei machst du die Dua. Und generell für die Muslime allgemein die Dua zu sprechen, liebe Geschwister, wie wir gesagt haben, Allah Azza wa Jalla, derjenige, der nahe ist. Allah subhanahu wa ta'ala ist nahe zu seinem Diener und er möchte, dass er ihn bittet, aufgrund dessen, damit Allah Azza wa Jalla diese Bitte erhört und ihm diese Bitte dann erfüllen wird.
نختم اللقاء بهذه المسألة الهامة في قضية أسماء الجلال. أسماء الجلال اللي بتحمل معنى القوة مثل المتكبر مثل القهار مثل الجبار، هذه الأسماء يا إخوة تحمل معنى الحسن الكامل في حق الله تعالى، في أسماء كمال وأسماء حسنة، لكن بالنسبة للمخلوق نقص ولا يجوز له التشبه به أبدا. لماذا؟ لأن في حقك أنت كذب، إما تتصف بالكبرياء فأنت كذاب. ليه؟ لأن ليس من شأنك الكبرياء، أنت ناقص. لما تتصف بالعظمة أنت كاذب، فهذا المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. لذلك في الحديث القدسي قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني واحدا منهما قذفته في النار، أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله، حديث عند الإمام أحمد في المسند وعند ابن ماجة في السنن وعند أبي داود في السنن، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الجميع في الجامع الصغير الصحيح. إذن لا يجوز لك أن تتشبه بهذه الصفات، لأن دي خاصة بمين؟ بالله تعالى. إنما أسماء الجمال أنت مطالب أن تتشبه به، أنت مطالب أن تتشبه بأسماء الجمال. يعني إيه؟ من أسماء الجمال الرحمن، لازم تكون رحمن ورحيم، لازم ترحم بنص حديث النبي الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يبقى لازم ترحم. الله كريم أسماء جمال، يبقى لازم أنت تكون كريما. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لازم تتصف بالكرم. خلاص. الله عز وجل عفو، يبقى حضرتك لازم تعفو. أنت ما بتعفوش ليه؟ هي دي السؤال. هي ليلة القدر عائشة تسأل النبي يا رسول الله لو أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لازم تقف مع هذا الحديث، عفو تحب العفو فاعف. طب أنا ما بعفوش، يبقى ابتعدت عما يحبه الله، في كيف يعفو عني؟ ما يعفوش عني، لازم أنا أعفو عن الخلق عشان الخالق يعفو عني. حضرتك لسه عندك مشاكل ومخالف ده ومتضايق من ده ومقاطع ده وتقول لي يا رب اعفو عني، كيف يعفو عنك وانت لم تعفو عن اخيك المسلم؟ لن يعفو عنك، لان الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ وده بنص حديث النبي قال من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له. ويل لاقمع القول، ويل لاقمع القول، أقمع القول يعني بيسمع وما يطبقش، عامل زي القمع تحط فيه السائل من أعلى ينزل من أسفل ما يمسك شيئا. فأنت عمال تسمع عن الرحمة والعفو، تسمع فقط وانت لسه ما بترحمش وما بتعفوش. النبي توعدك بالويل والعذاب الأليم، يبقى عشان ربنا يرحمني لازم أرحم، عشان يعفو عني لازم يعفو عن الناس، وهكذا عشان يغفر لازم أغفر للناس. إنما أسماء الجلال ما ينفعش تشبه بيه، ما ينفعش أكون متكبرا يبقى أنا كذاب، ما ينفعش أكون متجبرا يبقى أنا كذاب، لأن دي اسمها صفات كمال في حق مين؟ في حق من يستحقها، ومن الذي يستحقها؟ الله عز وجل وحده. فأوعى تقرب من دي بقى، يبقى هي في حق الله كمال وفي حق المخلوق نقص، فأوعى تتشبه به. فمثلا الجبار في طياته الرحمة الكاملة والعدل التام، إزاي يا عم الشيخ؟ جبار يبقى لما انكسر بيجبرني، يجبر كسري ويرحمني، يبقى رحمة ولا لا؟ رحمة. جبار لما حد يظلمني ينتقم منه، يبقى عدل ولا لا؟ يبقى عدل. عشان كده اللي يؤمن بالجبار يطمئن ويسكن، يبقى مطمئن خلاص أنا في كنف الجبار، ف فما خافش من أي ظالم متجبر في أرض الله. ليه؟ لأنهم كلهم كذبة. وأقصى ما يفعله معك المخلوق أن يظهر قدر الله فيك. ربنا مقدر لك شيء هيجري على إيد ظالم، على إيد كذا، ليه؟ اختبارا لك وامتحانا وابتلاء، إما على ذنب اقترفت فيبقى عقوبة أو تطهير، وإما لرفع درجة وإظهار صبرك وثباتك، ففي كل خير. إذن في أسماء الجلال لا يجوز التشبه بها أبدا، لأنها من حق الله وحده، وعلينا أن نحذر أن نتجبر أو أن نتكبر، لأن هذه من صفات الجلال التي لا تنبغي لمخلوق، لكنها من حق الخالق جلاله. وبهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل.
Nachdem wir über die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen haben, wir haben allgemein erwähnt für diejenigen, die jetzt vielleicht später gekommen sind, dass wir gesagt haben, dass man Allah subhanahu wa ta'ala einzig spricht in seinen Taten und dass man Allah subhanahu wa ta'ala einzig spricht in deinen Taten, dass seine Tat einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala ist und dass wir die Kenntnis über Allah erlangen und dass man ebenfalls Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala erlangt in Kenntnisnahme über die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben jetzt einiges erwähnt über die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt stellt sich die Frage, diese oder welche Vorzüge entnimmt der Muslim, nachdem er diese Kenntnis erlangt hat. Nicht nur, dass er seinen Herrn besser gekannt hat, sondern es gibt auch noch einen weiteren Vorzug, den man entnimmt. Und zwar, dass man sich selbst verschiedene Eigenschaften aneignet, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und das geht bei den Namen, welche eine gewisse Art der Eigenschaft der Schönheit, wie beispielsweise der Vergebung, der Barmherzigkeit und so weiter und so fort. Und hier ist es Aufgabe des Muslim, dass er, nachdem er diese Kenntnis hat über diese Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, dass er versucht, sich diese anzueignen. Und die Eigenschaften, wie wir sie eben erwähnt haben, Namen und Eigenschaften, die eine Machtposition Allah subhanahu wa ta'ala stärken, da ist es für den Muslim verboten, sich davon Eigenschaften anzueignen. Wir geben ein Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Barmherzige. So ist es für dich auch auferlegt als Muslim, dass du dir Eigenschaften bzw. Charakterzüge der Barmherzigkeit aneignest. Deswegen basierend auch darauf, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer nicht barmherzig ist, dem wird keine Barmherzigkeit zuteil sein. Oder wer nicht vergibt, dem wird keine Vergebung zuteil sein. Das heißt, wenn ich diese Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala sehe, dann muss ich mir davon Eigenschaften aneignen, um sie selbst auf meinen Charakter zu nehmen. Dass ich mir selbst sowas aneigne. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Gast ehren. Das heißt, diese Art und Weise, dass man einen Menschen ehrt, dass man großzügig zu ihm ist und so weiter und so fort, ist eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala, aber auch eine Eigenschaft, die der Muslim sich aneignen sollte. Dass ich höre die Vergebung, dass ich höre die Barmherzigkeit. All diese Dinge, liebe Geschwister, sind Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, bei denen es uns auferlegt ist, dass wir uns davon nehmen und sie uns selbst aneignen. Dass man selbst versucht, sich anzustrengen, um diese zu tun, diesen nachzugehen, sich diese anzueignen. Aber wie wir erwähnt haben, diese anderen Namen, die die Machtposition Allah subhanahu wa ta'ala stärken, derjenige, der vielleicht bestraft, derjenige, der dem Unrecht Angetanen, sein Recht wieder zurücknimmt, der in Recht bei dem Unrecht Tuenden und so weiter und so fort, all diesen Namen und Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala gebühren, in seiner Art und Weise, wie sie bei Allah subhanahu wa ta'ala sind, sind sie vollkommen und sind sie eine Barmherzigkeit. Aber bei uns können sie niemals so sein, wie sie bei Allah subhanahu wa ta'ala sind. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich dies aneignen. Man sollte kein Sieb sein, ja, derjenige, der alles durchlässt. Man sollte kein Sieb sein in Bezug auf die Unterrichte, die man verfolgt. Wenn du andauernd hörst, die Namen und Eigenschaften Allahs und Allah liebt derjenige, der vergibt, genauso wie die Mutter der Gläubigen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem sie über die Nacht der Bestimmung, über Laylatul Qadr gesprochen haben, so hat der Prophet, so hat sie ihm gesagt, was soll ich tun, wenn ich sie erreiche? So hat er gesagt, vermehre von den Dua, die du sagst, O Allah, du bist vergebend, du liebst die Vergebung, so vergebe mir. Das heißt, wenn dir bewusst wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Vergebung liebt, dann sei du auch jemand, der seinen Mitmenschen vergibt, der seinen Freunden vergibt, der den Muslimen, den Mitmenschen generell vergibt. Sei nicht jemand, der immer eingeschnappt ist und wenn jemand mit dir einen Fehler, wenn mal ein Fehler passiert oder jemand vielleicht in deinem Anrecht auch dir etwas antut, was ungerecht ist oder so, sei niemand, der eingeschnappt ist und so weiter und so fort, sondern übe Vergebung. Das heißt, warum sagen wir, sei kein Sieb? Sei kein Sieb in Bezug dessen, dass du immer und immer wieder diese Vorträge hörst, immer und immer wieder diese Themen immer und immer wieder hörst, du sollst vergeben, du sollst barmherzig sein und so weiter und so fort. Aber all das fängst du nicht auf. Du hast nicht die Kapazität, es aufzufangen, weil es hier reingeht und hier wieder raus. Deswegen, wenn wir das aus diesem Vortrag heute mitnehmen, diese Dinge uns anzueignen, dann haben wir wahrlich einen gewaltigen Erfolg erzielt. Wir sagen diese Worte und bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.